Hallo und herzlich willkommen zu Nourish Your Soul mit Paula und Katharina. Wir helfen dir dabei, deinen Weg zu finden und voll und ganz hinter dir selbst zu stehen.
Lass uns gemeinsam tiefer gehen mit Tools aus Ernährung, Yoga, psychologischer Astrologie und vielem mehr.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo.
Ja, heute machen wir weiter mit dem geistigen Hunger. Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert beim letzten Mal. Ja, und das ist eigentlich die letzte Hungerart, die wir besprechen von den 7 Hungerarten. Und um quasi euch gleich einmal zu erklären, was der geistige Hunger bedeutet, kann man das kurz und knackig beschreiben, dass geistiger Hunger auf Gedanken beruht. Mhm. Auf Gedanken, was wir sollten, was wir müssten. Natürlich auch auf Gedanken, was wir alles schon für Informationen gelernt haben, genau, oder selber halt für uns schon abgestempelt haben, zum Beispiel als gutes Essen, schlechtes Essen, gesundes Essen, ungesundes Essen. Also das, was der Geist uns dann quasi vorgibt, was wir essen sollten.
Genau.
Unabhängig von unseren körperlichen Gefühlen.
Ja, genau. Genau. Und allein bei dieser kurzen Beschreibung wird dann schon klar, dass wir das alle ziemlich intensiv, ziemlich oft, ziemlich häufig eigentlich oder wenn nicht immer machen. Ja. Mhm. Man bewertet, man ist wirklich kopfgesteuert, wenn es ums Essen geht. Ja. Wie du sagst, ich sollte nicht, ich darf nicht, ich müsste. Ganz, ganz, ganz oft. Ne? Ich müsste eigentlich, du hast das eh letztes Mal in der Folge schon angesprochen, ne? Ich müsste mir das eigentlich abgewöhnen, Süßes zu essen, nachdem ich Bekanntes gegessen habe oder was auch immer. Ne? Also das sind alles Dinge, die im Kopf passieren und eben wenig Verbindung oder bis gar keine Verbindung mit dem Körper haben. Ne? Und beim Essen geht es ja hauptsächlich um den Körper auch. Ne? Das heißt, das ist schon, ja, da stecken viele Dinge drinnen, warum wir uns oft auch irgendwie nicht so gut fühlen mit unserem Essen oder mit unserem Körper.
Ja, und da gibt's also wenn wir vielleicht kurz bleiben bei diesem Beispiel vom letzten Mal mit dem Zucker ist Gift, ne? Weil es kommt ja irgendwo her, dass ich sage, ich muss mir das ab oder ich müsste mir abgewöhnen, dass ich was Süßes isst nach dem Bekannten. Das kommt ja woher, nämlich, dass da schon eine Bewertung drauf ist, dass etwas nicht gesund ist. Und eben, Zucker ist Gift. Das höre ich sehr oft. Höre ich sehr oft von Patienten so. Und ich sage immer, nein. Nein. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für alle, die da vielleicht auch sehr streng mit sich sind, aus der intuitiven, achtsamen Ernährungsszene, da nimmt man das gerne als Beispiel her. Und wir haben es letztens kurz beschrieben mit dem Weißbrot, was man in den Mund legt und was sich dann zersetzt und wo am Ende quasi nur mehr Zucker überbleibt, ne? Weil Kohlenhydrate sind ja, eine Kohlenhydratkette besteht ja aus mehreren Zuckermolekülen und die Verdauung macht nichts anderes, als dass sie die klein häckselt und am Ende bleiben die einzelnen Zuckermoleküle über. Und dass man da, das ist jetzt eben das, was wir jetzt eigentlich gerade machen, wir regen jetzt euren geistigen Hunger an, ne? Indem wir einfach euch das jetzt erklären auch. Das heißt, man kann es auch so betrachten, dass man sagt, okay, eine Schokolade zum Beispiel besteht aus Kohlenhydraten und am Ende bleibt Zucker über, am Ende des Verdauungsprozesses. Ein Vollkornbrot, auch Kohlenhydrate, am Ende des Verdauungsprozesses bleibt Zucker über. Aber es ist eine Bewertung drauf. Ja. Und ja, natürlich gibt es auch noch andere Aspekte von diesen Lebensmitteln, die wichtig oder unwichtig oder was auch immer sind, die man auch bewerten könnte. Aber es ist trotzdem spannend, was unser Kopf dann macht aus gewissen Lebensmitteln, weil wir da so geimpft werden durch die Diätindustrie. Ne? Das heißt, vielleicht auch einfach da mal zwischendurch dran erinnern, dass wenn ich was Süßes isst, ja, sind halt Kohlenhydrate. Ich hab Bedarf an Kohlenhydraten und jetzt ist es halt einmal die Schokolade und beim nächsten Mal ist es halt das Brot oder die Kartoffeln. Aber dass wir uns bewusst machen, dass wir da so eine starke Bewertung drauf haben.
Und zwar so stark, dass es auch da bei vielen so ist, ja, Moment, aber Kohlenhydrate sind ja auch schlecht, ne? Dass es nicht beim Zucker aufhört und du kannst es aufspalten, okay, das ist ein Kohlenhydrat, recht, sondern also wir sind da so verwirrt worden auch und werden es immer noch von sich teilweise grob widersprechenden Ernährungsmythen und Meinungen. Und da haben wir eh auch schon ganz oft drüber gesprochen, auch in der Good Food, Bad Food Folge und so weiter. Ne? Diese Bewertungen, die machen was mit uns. Und dann ist es oft so, dass wir nur noch kopfgesteuert sind. Ja? Also ich sollte jetzt das machen und ich sollte das machen und ich sollte das essen. Und gar nicht spüren, ob es uns eigentlich gut tut.
Genau.
Und wir sind sehr dafür, dass man selber die größte Weisheit einfach hat. Und vor allem der eigene Körper auch. Und dass wir in den Körper kommen, um uns am wohlsten zu fühlen, um uns wirklich zu entfalten. Und da gehört einfach auch dazu, dass wir diese Dinge ein bisschen durchschauen und sagen, ja, Moment einmal, ich rede die ganze Zeit selber mit mir, aber wie viel davon ist eigentlich wirklich was aus mir herauskommt? Und was ist das, was ich aufgeschnappt habe und was mir in Wahrheit gar nicht gut tut? Will ich das glauben, dass ich mir alles Süße versagen muss? Wieso habe ich dann einen Körper, der gut auf süß reagiert und das verlangt? Ja? Also das sind so Dinge, die so selbstverständlich sind für uns, also dass man zum Beispiel nur auf diesen geistigen Hunger hört, dass man gar nicht auf die Idee kommt oft, dass man das ja auch ändern könnte, allein deshalb, weil es einem nicht gut damit geht. Und ich finde, der Name geistiger Hunger ist ein bisschen irreführend, weil es ist eben nicht der Hunger nach guter Literatur oder so, sondern wirklich, es ist eher ein kopfgesteuertes Nachdenken über Essen.
Genau.
Was unser Verhalten dann bestimmt.
Genau.
Und das führt eben meistens dazu, dass wir uns eher nicht satt fühlen, eher nicht befriedigt fühlen, eher nicht wirklich in Kontakt fühlen mit unseren eigenen Bedürfnissen.
Ja, und das ist natürlich das, was extrem befeuert wird durch dieses Mittracken von unserem Essen und durch dieses Kalorienzählen und Nährwertangaben studieren, bevor man etwas isst. Also das ist genau das, von dem wir gerade reden.
Ja.
Und warum das eigentlich mega toxisch ist für uns. Das ist, deswegen bin ich auch in der Ernährungstherapie, ne, sage ich immer gleich, ich schreibe keine Ernährungspläne, ich gebe keine genauen Empfehlungen raus, wie und was, weil das ist nicht die Wahrheit.
Genau.
Es ist einfach nicht die Wahrheit. Und das ist so wichtig, dass man sich von dem schrittweise versucht zu entkoppeln, weil unser Körper ist ja keine Maschine. Also so versuche ich es den Leuten auch immer zu erklären, ne, dass es ja normal ist, dass wir an einem Tag ein völlig anderes Bedürfnis haben. Auch ein anderes Energiebedürfnis. Ne? Mehr Energie brauchen, weniger Energie brauchen. Mehr vielleicht von dem Vitamin oder Makronährstoff uns zuführen wollen als an anderen Tagen. Das haben wir, glaube ich, beim weiß nicht, ob wir das beim Zyklus schon einmal erwähnt haben, da können wir eher auch mal eine Folge drüber machen, dass das bei Frauen natürlich auch total zyklusabhängig ist und hormonabhängig ist, worauf wir Lust empfinden. Und dass dann der Geist nicht so, also dass man versucht zu bemerken, wenn dann der Geist so drüber fährt.
Ja, was er oft davon macht.
Genau, weil der fährt ja ständig drüber. Das willst du jetzt wirklich essen? Du hast ja schon das und das gehabt, jetzt willst du das noch essen? Oder du hast heute aber nur, keine Ahnung, Kohlenhydrate gegessen, du brauchst jetzt noch aber dringend Eiweiß. Und ich merke aber, ich habe überhaupt gar keinen Guss da drauf, dann hat das ja. Also unser geistiger Hunger ist ja, er kann ja da sein und das ist ja wieder auch nichts Schlechtes. Ja, es ist ja auch gut, dass wir uns befassen mit den Dingen und lernen wollen. Aber dass wir ihn wahrnehmen und trotzdem reinspüren, ist das jetzt aber das Richtige für mich.
Ja. Und es ist schon so, dass der geistige Hunger dazugehört, aber man muss einfach sagen, da findet seit Jahrzehnten eine Verzerrung statt, weil ja, über 90% der Informationen, die es gibt über Ernährung und Körper, ist extrem kopfgesteuert und ist extrem wertend und ist was eigentlich höchstens, das haben wir eh auch schon mal besprochen, den Körper der Person, die das Ernährungsbuch oder weiß nicht was, die nächste Ernährungsbibel oder so verfasst hat, mit dem Körper verbunden. Ne? Also wenn ich jetzt da ein Buch über Ernährung schreibe, weil ich rausgefunden habe, das funktioniert für meinen Körper. Ne? Meistens ist es in Verbindung mit irgendeinem Trainingsplan oder sonst irgendwas. Mhm. Heißt das nicht, dass das für dich funktioniert? Ja. Oder für irgendjemand, der komplett anders lebt, ne? Weil wir sind eben in gewisser Weise ähnlich, aber jemand, der komplett anders lebt, das funktioniert für den vielleicht nicht. Ne? Ja. Jemand mit anderen körperlichen Bedürfnissen, das funktioniert nicht. Ne? Und gleichzeitig leben wir in dieser Illusion, dass es da was gibt, dem ich nur folgen muss und dann habe ich den tollsten Körper und fühle mich super wohl und bin gesund, was auch immer das Ziel ist, meistens alles auf einmal. Ne? Du hast das beste Leben, wenn du diesem Plan folgst. Und da ist einfach diese Verzerrung, dass diese ganzen Ratgeber, diese Bücher meistens so funktionieren. Und deswegen ist eben die achtsame, intuitive Ernährung so wichtig als Gegenpol, weil die jetzt kommt und sagt, Moment, du kannst ja auf deinen Körper hören.
Genau.
Und deswegen reden wir auch drüber, ne? Weil wir diesen ganzen diesen Chaos in unserem Kopf, wenn es um Ernährung geht und Körper, das verursacht worden ist durch eben tausende sich widersprechende Ernährungsmythen, dem was entgegenzusetzen und zu sagen, Moment, wenn dein Kopf sagt, du solltest, du müsstest, du versuch einmal einen Stock tiefer zu gehen und deinen Körper zu fragen, was braucht der eigentlich?
Genau. Und ich denke, also, das, was du gerade beschrieben hast, das kann schon auch helfen, seine Gedanken zu hinterfragen. Ne? Dieses Wissen darüber, dass sich Ernährungsinformationen ständig ändern und ständig widersprechen. Ja. Und wenn man sich einen Spaß draus machen will, dann kann man einfach einmal googeln, was die Empfehlung vor 30 Jahren war, was die Empfehlung vor 20 Jahren war, was die Empfehlung vor 10 Jahren war. Mhm. Eier sind Cholesterinbomben, jetzt plötzlich wieder am besten ein Ei täglich, dann Low Fat, Low Carb, dann wieder High Fat, High Carb, jetzt ist High Protein natürlich überall, ne, weil ohne Protein geht ja gar nichts. Es ist wirklich total absurd. Es ist wirklich total absurd und das sag ich als Diätologin, ja, wo ich sagen könnte, okay, mein Beruf ist jetzt, könnte man sagen, ja, aber was tust du dann überhaupt? Wie kannst du auf deinen Beruf ausüben? Aber ich glaube, nur so wird man schlussendlich, also ich glaube sehr wohl, es braucht Ernährungstherapeuten, weil sonst würden wir diesen Podcast nicht machen. Mhm. Aber einen guten Therapeuten macht aus, dass er all das hinterfragt.
Ja.
Das wird ja auch macht ja auch einen guten Arzt aus, dass er die Dinge trotzdem hinterfragt und dass trotzdem der Mensch immer das Wichtigste bleibt im Sinne von, dass wenn der sagt, für mich funktioniert das nicht, dass der für voll genommen wird. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Wir reden ja auch darüber, weil es nicht funktioniert.
Ja.
Weil die meisten Menschen sich schlecht fühlen, sich bemängeln, ihren Körper, ihre Ernährung und eben feststecken und sehr auch drunter leiden, natürlich auf einem Spektrum ja von, okay, es nervt mich jetzt, dass ich eigentlich denke, ich sollte es jetzt nicht essen, bis hin zu wirklich großem Leiden. Deswegen reden wir drüber. Es funktioniert nicht. Es funktioniert eben nicht für jeden, dass man sagt, oh, jetzt musst du dich so und so ernähren und dann ist alles gut. Ne? Mhm. Und gleichzeitig wird uns suggeriert, dass es so funktioniert und aber an einem selber liegt, wenn es nicht funktioniert. Und es stimmt einfach nicht. Wir sind so verschieden. Und eben, wie du sagst, ne, ob das jetzt der Zyklus ist oder andere Lebenssituationen, du kannst nicht alles mit einer Lösung irgendwie, also das funktioniert einfach nicht. Das entspricht nicht der Lebensrealität von uns als Menschen.
Genau. Und deswegen macht ein guter Therapeut das einfach aus, glaube ich, dass man die Menschen dabei unterstützt, dahin zu kommen, dass sie sich einfach wohler fühlen. Mm. Natürlich kann dazu gehören, dass man demjenigen auch Ernährungsempfehlungen gibt, zugeschnitten vielleicht auf den Alltag, ne, und dass man mit dem rausarbeitet, gemeinsam rausarbeitet. Das ist einfach das. Ich glaube, auch da herrscht eine falsche Vorstellung davon. Ne? Deswegen kommen ja Menschen und wollen Ernährungspläne von Diätologinnen haben. Mm. Diätologin, also ich kenne eigentlich keine einzige, die so arbeitet.
Ja.
Das ist ja auch wieder nur die Vorstellung, die weiß das jetzt. Und genau, die kann mir jetzt sagen, und wie viel davon und so. Und das ist dann auf die erste Probleme. Enttäuschung. Ja, wenn dann wir sagen alle, so.
So läuft es nicht.
So läuft es sicher nicht. Aber eben, wenn man, ich glaube, deswegen kann es auch hilfreich sein, sich einmal damit zu beschäftigen, wie widersprüchlich das einfach auch war in den letzten Jahrzehnten oder hunderten Jahren, was man so gehört hat. Und dass man dadurch das einfach alles nicht ganz so ernst nimmt. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wenn wieder eine neue Ernährungsweisheit rauskommt, dass man es einfach einmal nicht ganz so ernst nimmt. Also wie zum Beispiel jetzt war halt wieder dieser mega, ich meine, ist jetzt schon wieder ein bisschen eine Zeit lang her, aber da war dieser mega Hype wieder rund ums Kokosöl. Das ist das gesündeste überhaupt. Wirklich alle Menschen, die mir begegnet sind, haben radikal daheim alle Öle rausgeschmissen, alle regionalen Öle und haben ab dem Zeitpunkt nur mit Kokosöl gekocht. Und ich verstehe es ja auch, aber also dass man so funktionieren irgendwie auch, wenn man hört, dass man nimmt das als verlässliche Quelle. Aber da vielleicht einfach ein bisschen hinterfragen, ob es wirklich gibt, ein Lebensmittel, was so das Nonplusultra ist, oder ist es nicht doch dieses Riesenspektrum, was wir zu uns nehmen, was Gesundheit ausmacht. Und die Vielfalt eben. Also, und ich finde, wenn man mit dem Hintergrundgedanken rangeht, auch an so neue Trends, hilft es schon sehr.
Ja. Und ich glaube halt auch, dass es im Endeffekt auch hilft, den geistigen Hunger so zu nutzen, dass er uns wirklich nutzt. Ne? Dass man sagt, okay, gerade wenn du die Ernährungstherapie angesprochen hast, ne, wenn jemand zu dir kommt als Diätologin, das ist ja ein schönes Bedürfnis, wenn man sagt, oh, ich möchte mich gesünder fühlen, ich möchte mich besser fühlen und ich weiß, Ernährung hängt damit zusammen, ist das ja was Gutes, ja. Es gibt eben nicht den einen Plan, an den halte ich mich und dann ist das alles toll, ne? Wobei wir auch, können Sie auch wirklich, das ist schon länger her, wir haben da verschiedene Ernährungsarten besprochen, also im Sinne von, es gibt eine therapeutische Ernährungsweise, genau, und so weiter. Also wenn man wirklich anderes, gewisse Krankheiten hat oder so, davon reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt von diesem Alltäglichen, was ganz viele Menschen haben, dass sie ständig denken, sie müssten irgendwas anders machen oder sich bewerten, wenn sie das dann nicht, unter Anführungszeichen, schaffen, eben das Süße wegzulassen oder was auch immer das ist. Ja. Und ich glaube aber, den geistigen Hunger so zu nutzen, dass wir die Informationen, die wir für uns momentan brauchen, schon natürlich uns holen. Mhm. Und dann kann man schon sagen, okay, zum Beispiel, was wir auch immer wieder besprochen haben, diese Heißhungerattacken am Abend kommen oft, weil man sich in der ersten Tageshälfte nicht genügend genährt hat. Ja? Mhm. Wenn ich dann dieses Wissen nutze, um zu sagen, okay, es ist gut, wenn ich was frühstücke. Zum Beispiel, ja, das kommt vom Kopf, weil ich bin gewohnt und mein Körper sagt mir keine Signale, dass ich nicht frühstück. Das wird dann nicht vom Körper kommen zuerst, ja, weil wir eben ein komplexes Wesen sind, wo viele Faktoren mit reinspielen, unter anderem Gewohnheiten. Wenn ich dann mir dieses Wissen hole und sag, okay, ich leide unter den Heißhungerattacken am Abend, eine Komponente ist vielleicht zu frühstücken.
Genau.
Dann ist das auch geistiger Hunger, aber in einer Form genutzt, die mir dient. Wo ich sage, ich habe gelernt, ich kann nicht hungern 8 Stunden am Tag und dann von meinem Körper erwarten, dass er nicht alles Essen, was zur Verfügung ist, aufnimmt, ne? Weil der Körper holt sich das einfach zurück. Aber wenn ich nicht hungere in der ersten Tageshälfte, dann habe ich ja nicht das Bedürfnis nach allem Möglichen am Abend. Ja.
Und auch, weil der Geist entspannter ist.
Ne? Genau. Ja.
Weil es geht ja eigentlich darum, dass wenn unser Geist gestresst ist, in welcher Form auch immer, und das kann eben sein, gestresst von dem Gedanken, das ist eigentlich ein schlechtes Lebensmittel, aber auch gestresst sein von, ich habe einen, da ist ein Mangel in meinem Körper, unser Gehirn registriert das, da ist ein Mangel und mach genau das, was du gerade beschrieben hast. Okay, wenn jetzt Essen da ist, dann stürzt dich
dann
drauf.
Stürzt sich. Ja.
Das ist genau dieses Beispiel. Ne? Also da geht es darum, den Geist zu beruhigen. Auf welcher Ebene auch immer. Und das wäre jetzt eben die Beruhigung im Sinne von, ah ja, genau, ich habe das gelernt, ich habe das festgestellt. Ich bin entspannter, wenn ich öfter am Tag esse und nicht nur einmal. Und dann kann ich entspannter essen und mein Geist ist geht nicht in einen Autopiloten oder in eine Not wie sagt man?
Situation oder Notfallsmodus.
Genau, in einen Notfallsmodus. Das wäre das Gleiche. Also das wäre ein Beispiel, ne? Oder eben auch das andere Beispiel, das, was wir eigentlich eh gerade besprochen haben, dieses ich sollte ja nicht dies, ich sollte ja nicht das, dass man dann sich erinnert dran, dass das einfach was Erlerntes ist, dass das vielleicht nicht ganz der Wahrheit entspricht, dass man eine Ebene tiefer geht. Genau, das sind eigentlich zwei, denke ich mir, sehr schöne Beispiele, die jeder nachvollziehen kann. Also ich kann es voll nachvollziehen. Ja.
Und gleichzeitig eben, wir sprechen ja über geistigen Hunger.
Ja.
Da werden wir dann auch noch in einer Folge drüber sprechen, was Sättigung eigentlich ist. Aber wenn geistiger Hunger da ist, dann heißt es auch, du darfst den füttern. Ne? Mhm. Und dann kommt es aber wieder drauf an, womit, ja? Mit diesen ganzen sollte, müsste, darf ich nicht. Oder mit wirklich hilfreichen Informationen, die dir das größte Wohlbefinden ermöglichen.
Mhm.
Also wieder diese Unterscheidung, ja, dass man,
genau,
da hat es auch viel damit zu tun, dass man sich wirklich wohlfühlen darf. Das ist ja auch was, wo wir so gewohnt sind, glaube ich, dass wenn es ums Thema Essen geht, diese Bewertungen begegnen uns ja allgegenwärtig, dass wir gar nicht wissen, dass es auch wirklich eine Freiheit gibt davon. Dass wir wirklich frei sein könnten auch von diesen Dingen und uns gut fühlen dürfen. Egal, was wir wann wie essen.
Mhm.
Ich finde auch, dass da ein Mangel herrscht an dieser Information. Ja,
ja, absolut.
Also wir suchen immer nach dieser einen Information, wenn es jetzt um geistigen Hunger geht, die uns weiterhilft. Aber vielleicht ist die Information einfach, hey, du darfst dich entspannen, wenn es um das Thema geht. Ja?
Ja.
Und es passiert nichts Schlimmes.
Ja, genau.
Also.
Ja, das besprechen wir ja eh immer wieder in dem Podcast, ne, dass die Gedanken so einen immensen Einfluss haben, auch auf unsere Gesundheit. Und natürlich, da fällt wieder auch voll rein, dieses Geistige, während wir essen, was isst du da jetzt schon wieder und muss es sein und da. Also das, es greift ja alles in sich. Und ich habe da einen Satz rausmarkiert, der passt eigentlich ganz gut dazu, aus dem Buch Achtsam Essen eben, was wir jetzt schon öfter erwähnt haben, von Jan-Josen Bays. Und da hat sie stehen, und ist das, oh Gott, ist das eine Frau oder ist das ein Mann?
Nein, ist eine Frau.
Okay, passt. Das war ich mir gerade nicht sicher. Genau, da hat sie stehen. Wenn wir uns beim Essen auf die Gedanken in unserem Kopf stützen, beruht unser Essverhalten gewöhnlich auf Sorge. Wenn sich der Geist darüber sorgt, was wir essen sollten und was wir nicht essen sollten, verflüchtigt sich der Genuss dessen, was tatsächlich in unserem Mund ist. Also, ich finde, das bringt es einfach auf den Punkt. Das ist das,
voll,
was wir auch in der letzten Folge auch beschrieben haben mit dem Genuss. Einfach, also inwiefern ist dann noch Genuss möglich und dann kann man sich ehrlich nicht gut fühlen nach dem Essen.
Mhm. Ja.
Und ich finde es auch total spannend, weil sie schreibt auch, dass es viele Studien gibt, wo man wirklich, also sie schreibt amüsante Studien, wo man dann wirklich gesehen hat, was das für eine Macht auf unsere Essgewohnheiten hat, je nachdem, was man den Leuten erzählt. Also da gibt es Studien, wo man ihnen einfach quasi halt eben eine Fake News eigentlich erzählt über irgendein Lebensmittel und sie mögen es danach nicht mehr. Weil sie vielleicht gelernt haben, ne? Ungesunde Lebensmittel, die darf ich nicht mögen und so. Und dann schmeckt sie ihnen plötzlich nicht mehr. Oder man hat auch Studien gemacht, wo man ihnen erzählt hat, man hat herausgefunden über einen Gehirntest, dass sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben in der Kindheit mit einem gewissen Lebensmittel und da mal gebrochen haben danach. Und danach haben sie es nicht mehr essen können. Also das sieht man, wie krass das eigentlich ist. Ja. Also was das für eine immense Auswirkung hat.
Ja.
Aber so wie du am Anfang von der Folge gesagt hast, wir sind dem halt leider irgendwo doch auch ziemlich ausgeliefert. Also das ist ja jetzt nicht nur das, was wir, es geht ja sowieso niemals um Schuld. Ne?
No.
Wir sind einfach so dauerkonfrontiert mit dem Ganzen und es macht was mit uns einfach.
Absolut, ja. Und es ist halt wieder sowas, worum es uns hier eben auch geht. Wir sprechen jetzt über den geistigen Hunger als eigene Folge, was eben so wichtig ist. Aber es geht eben auch darum, dass man nicht nur eine Hungerart als einzige Quelle nimmt. Ne?
Genau.
Und meistens ist es eben der geistige Hunger, zusammen vielleicht noch mit dem Herzhunger oder eben emotionalen Bedürfnissen, die aber dann auch übersteigert meistens wahrgenommen werden. Das ist, was, wenn du dich nur darauf verlässt und allein diese kurzen Studien, die du erwähnt hast, ja, dann merkt man, wie abhängig das ist von Dingen, die vielleicht gar nicht aus dir selbst herauskommen, ja, und nichts damit zu tun haben, ob es jetzt deinem Körper und deinem Leben wirklich dient oder nicht. Deswegen nicht nur drauf verlassen, ne, auf diesen geistigen Hunger und vor allem auch eben seine Macht nicht unterschätzen. Weil selbst wenn wir was genießen, machen wir es ja ganz, ganz oft, dass wir im Nachhinein uns fertig machen, ja.
Genau.
Auch das ist geistiger Hunger, weil das sind Informationen, die wir glauben, dass die der Wahrheit entsprechen, von denen wir glauben, die entsprechen der Wahrheit. Und das ist vielleicht gar nicht so, ja. Und wir fühlen uns schlecht. Und ja, in 5 Jahren kommt raus, dass das gar kein schlechtes Lebensmittel war, ne? Die ganze Lebenskraft und Lebensenergie, die wir verloren haben.
Gemacht.
Genau, umsonst fertig gemacht, ja.
Ja.
Im Gegenteil ist es aber auch so, dass wenn, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn wir im Nachhinein zufrieden sind mit dem und dazu stehen, was wir gegessen haben und sagen, wow, ja, ich genieße das, super, ja, ich habe, oder auch währenddessen natürlich, ja, dann ist es immer besser für unseren Körper. Immer.
Genau, ja.
Also.
Genau.
Es ist wirklich eine Überlegung wert, ja, mal zu schauen, wie oft rede ich mit mir selbst, wenn es um das Thema Essen geht. Mhm. Und was sage ich mir selbst? Und kommt das von mir selbst? Oder woher habe ich das eigentlich her?
Mhm.
Ja.
Voll, das ist ein schöner Ansatz, dass man einfach immer wieder so ein bisschen hinterfragt, wenn sich der Kopf einschaltet.
Ja.
Vor dem Essen, während dem Essen, nach dem Essen so. Warum denke ich das eigentlich?
Ja.
Also ich finde, das ist immer schon so eine gute Startfrage. Warum denke ich das eigentlich? Ah ja, weil ich vielleicht mal gehört oder gelesen habe, dass. Weiß ich das wirklich hundertprozentig, dass das stimmt? Und dann, also wenn man in die Richtung geht, dann glaube ich, öffnet man schon sehr dieses Tor Richtung wieder Selbstmitgefühl, was ja unser großes Thema ist.
Ja.
Als in, wenn man jetzt den Gedanken in eine andere Richtung verfolgen. Ne? Ja,
absolut.
Und in die Selbstverurteilung gehen.
Ja, genau. Und was du gerade gesagt hast, ne, mit diesen Fake News, man kann das auch nutzen und sagen, wow, das tut mir gut, wenn ich das Eis esse. Und ich genieße es. Und also das sind einfach so Dinge, die auch mitspielen. Und wir reden heute gezielt drüber, weil es eben so oft ist, dass wir in die Selbstkritik gehen. Das heißt nicht, dass es nicht auch trotz dem ganzen Dschungel an Ernährungsmythen auch gewisse Fakten gibt und so weiter. Ja, also wir sagen nicht, okay, das ist gar nicht wichtig, aber es ist schon eine Komponente, die wir oft übersehen, dass diese ganzen Dinge in unserem Kopf uns eher oft schaden und eben gar nicht der Wahrheit entsprechen oft und vor allem nichts mit der Körperweisheit dann mehr zu tun haben. Und darum geht's ja, dass wir wieder ganzheitlich uns spüren und für in jedem Moment so leben können und so essen können, dass es uns gut tut.
Genau.
Dass wir mehr Freiheit, mehr Wohlbefinden und so weiter haben.
Genau. Und da habe ich jetzt noch einen wunderschönen Schlusssatz von der Jan Chosen Days, weil es hat genau das, was du gesagt hast, schreibt sie da auch in ihrem letzten Satz über geistigen Hunger. Unser Geist sagt uns nicht immer die Wahrheit. Um eine harmonische Beziehung zum Essen wiederherzustellen, um unser Essen zu genießen, müssen wir lernen, auf die tiefere Weisheit unseres Körpers zu hören.
Ja.
Ende.
Das ist ein schöner Abschlusssatz. Ja, genau.
Ja, ich glaube, das war eine sehr wichtige Folge und hat das eigentlich super auf den Punkt gebracht, noch einmal, wovon wir eigentlich immer sprechen da in dem Podcast.
Und vielleicht nochmal zum Abschluss eben, das war jetzt der geistige Hunger, eine von den 7 Hungerarten. Wir haben den Zellhunger extra besprochen in einer Folge, wir haben den Herzhunger extra besprochen, wir haben letzte Woche Augen-, Nasen-, Mund- und Magenhunger besprochen und jetzt eben den geistigen Hunger. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ja, man darf alle Hungerarten nähern und man darf sie unterscheiden lernen und schauen, was das macht mit einem.
Genau.
Einfach aus Neugierde und Experimentierfreude, ja.
Ja, dann viel Spaß beim Hinterfragen von den Gedanken, die sich alle rund um Ernährung drehen.
Ja.
Kann spannend sein, dem mal zu folgen, so wie wir es eh gerade beschrieben haben.
Und wie gesagt, die Good Food, Bad Food Folge wird da auch gut dazu passen, noch einmal die ganzen Werturteile über das Essen auch nochmal zu hinterfragen. Ja.
Total. Gut, dann schöne Woche, ihr Lieben, und danke fürs Lauschen.
Bis bald.
Tschüss.
Baba.